Vortragsreihe im Wintersemester 2014-2015. Grenzen der Ökonomisierung. Erster Vortrag. Dr. Joachim Nettelbeck. Bologna und Employability.
Mein Thema, Bologna und Employability. Erlauben Sie mir zunächst zur Einführung auf dieses Thema zu erzählen, wie ich vor etwa 50 Jahren begonnen habe, hier in Freiburg Jura zu studieren. Ich war in einem kleinen Dorf am Bodensee aufgewachsen. In meiner Familie gab es keine Akademiker. Mein Vater war Kaufmann. Er fuhr mich nach Freiburg und brachte mich hier im Kolpinghaus unter. Einige Tage später hatte ich ein kleines möbliertes Zimmer in Merzhausen bei einer Familie gefunden. Da war ich nun ganz allein in der für mich damals großen Stadt, ohne rechte Vorstellung, was das sein sollte, studieren. Es war eine beängstigende Situation, so ohne Elternhaus und Schule, nur auf mich selbst gestellt. Ich war erst ziemlich unglücklich. Erst nach einigen Wochen bekam ich Kontakt mit anderen Studenten. Es stellte sich langsam das aufregende Gefühl der Freiheit ein, dass ich nun das erste Mal in meinem Leben ganz selbst bestimmen konnte, womit ich mich beschäftigen wollte. So ganz unbegrenzt war diese Freiheit natürlich auch damals nicht. Die Studienordnung brachte auch damals Grenzen mit sich. Ich hatte mich für Erziehung interessiert gehabt und dann einen älteren Freund gefragt, was ich studieren sollte. Lehrer wollte ich nicht werden. Ich hatte Erfahrungen als Nachhilfelehrer gemacht und es hatte mir gezeigt, dass ich mich in dieser Rolle nicht wohlfühlte. Also wurde mir geraten, Bildungsverwalter zu werden. Dafür müsse ich Jura studieren. Und so habe ich mich dann als Student der Rechtswissenschaften einschreiben lassen und habe keinen Augenblick daran gezweifelt, dass mein Leben so verlaufen würde. Studium, erstes Staatsexamen, Referendar, zweites Staatsexamen, Verwalter. Und so ist geschehen. Aus der Sicht eines heutigen Studienanfängers eine idyllische Situation aus längst vergangenen Zeiten. Der Gegensatz wird noch drastischer, wenn ich Ihnen erzähle, wie ich studiert habe. Von der Schule war ich gewohnt, dass es einen Stundenplan gibt. Also nahm ich mir die Studienordnung vor und sie ergab, dass ich für die Pflichtscheine so etwa die Hälfte meiner Zeit brauchte. So machte ich mir einen Plan, um meinen Pflichten nachzukommen. Den Rest des Tages verbrachte ich in Veranstaltungen, die mich interessierten. Um nicht von der Mensa und dem wöchentlichen Milchreis zu reden. Wir gaben uns gegenseitig Tipps, was lohnend wäre. Und so hörte ich ungeheuer beeindruckende Vorlesungen von Professoren aller erdenklichen Gebiete. Die Namen werden Ihnen heute nichts mehr sagen. Sicher, ich war auf der Universität, um mich auf den Beruf des Verwalters vorzubereiten. Aber was mich faszinierte, war alles Mögliche besser zu verstehen. Später wurde ich dann manchmal gefragt, was mir denn von dem rechtswissenschaftlichen Studium geblieben sei. Eindeutig war, dass der konkrete Stoff, den ich in Jura als eine Art Fortsetzung des schulischen Lernens pauken musste, keine Rolle gespielt hat. Soweit ich mich beruflich überhaupt auf meine juristische Kompetenz gestützt habe, war es ein winziger Ausschnitt des Erlernten und das war in der Regel nicht ausreichend genau und aktuell. Wesentlicher war, und das geht natürlich nicht ohne konkreten Stoff, die Sprache der Juristen und deren Methoden zu erlernen. Entscheidend war jedoch, dass ich mir eine wissenschaftliche Haltung angeeignet habe. Meine Neugier folgend zu versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen, durch Zuhören und Diskutieren, durch Lesen und Schreiben. Und das in so unterschiedlichen Denkweisen wie der normativen der Juristen, der hermeneutischen der Literaturwissenschaftler, der handwerklichen der Mediziner oder der experimentellen der Naturwissenschaftler. Am verwunderlichsten war es wahrscheinlich, erscheint es Ihnen vielleicht, dass ich bei dem Parapsychologen Bender, also der über Sie kennen noch den Parapsychologen Bender, gelernt habe und verstanden habe, was das kontrollierte Experiment für einen Naturwissenschaftler bedeutet. Und da war ich nicht allein, es war einer der am besten besuchten Vorlesungen überhaupt. Unter uns Studenten ein Markenzeichen der Universität Freiburg. Entscheidend war zudem etwas, was meist unerwähnt bleibt, die endlosen Diskussionen mit Kommilitonen, bis spät in die Nacht, manchmal im Kaiserstuhl, häufig bei zu viel Wein. Unsere Spinnereien waren sicher alle unhaltbar. Aber ich lernte langsam, mich in all diesen unterschiedlichen Sprachen einigermaßen verständlich auszudrücken und die Argumente im Hinblick auf die großen Probleme, die uns beschäftigten, einzuordnen. Für diese langwierige Aneignung von Haltungen und Kontextwissen hatte ich nie mehr genügend Zeit in meinem Leben, als mich Beruf und Familie voll in Anspruch nahm. Deshalb ist mir diese Wirkung des Studiums besonders wichtig gewesen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich immer ein höchst mittelmäßiger Student war. Ich hatte nie den Ehrgeiz, exzellent zu sein. Ich wollte in der Mindestzeit fertig werden, damit ich meinem Vater nicht mehr auf der Tasche liege, selbst Geld verdiene und meine Freundin heiraten kann. Die einzig negative Konsequenz, die ich davon hatte, war, dass das Land Berlin mich mangels Prädikatsexamen nicht verbeamtet hat. Ich habe dann meine Funktion als Angestellter ausgeübt. Die Statistik allerdings sagt mir heute, dass ich dadurch ein geringeres Lebenseinkommen gehabt habe. Solche Informationen gab es damals nicht. Sie konnten mich also auch nicht irritieren. Ja, warum beschreibe ich Ihnen diese Situation? Diese Bedingungen von vor einem halben Jahrhundert erscheinen aus heutiger Sicht ja absolut exotisch. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass sich die relative unbestimmte Beziehung zwischen dem Stoff des Studiums und dem beruflichen Erfolg kaum geändert hat. Entschieden geändert hat sich allerdings die Rhetorik dazu und die öffentliche Wahrnehmung, insbesondere auch für die Studenten. Diese Rhetorik hat ihre Gründe und Konsequenzen. Darum geht es mir im Folgenden. Dazu will ich jetzt zunächst beschreiben, wie es dazu gekommen ist, dass im Laufe des Bologna-Prozesses aus wunderschönen Zielen Studiengänge geworden sind, die von den meisten als ein Ärgernis angesehen werden. Als eklatantes Beispiel, wie aus einem vernünftigen Anliegen, dass man nachher einen Beruf ausüben können soll, eine kurzsichtige Orientierung an eingebildeten Berufsfeldern wird, gehe ich dann auf dieses eigentümliche Monstrum Employability ein. In der deutschen Übersetzung heißt das Beschäftigungsfähigkeit. Uwe Pörksen würde wahrscheinlich sagen, dass das ein Plastikwort ist. Zwei Vorbemerkungen noch, bevor ich mit dem Bologna-Prozess beginne. Ich bin überhaupt kein Experte des Bologna-Prozesses. Wie Sie aus dem Lebenslauf gesehen haben, habe ich mich seit 30 Jahren außerhalb der Universität aufgehalten. Und ich muss sagen, nach einer Woche Lektüre all dieser Texte, und es gibt unendlich viele Texte dazu, war ich völlig verzweifelt. Und zwar, weil auf der Ebene der Ziele diese Texte wunderbar klingen, völlig verständnisvoll auf alle Einwände eingehen. Und so hatte ich also dann das Gefühl, dass all diese beklagten Konsequenzen irgendwie notwendige Übel sind und irgendwie unausweichlich sind. Ich wurde auch zum Gefangenen dieser Rhetorik. Nur meine Erfahrung als Verwalter sagte mir, dass diesem Netz zu entgehen ist, dass diese Ziele auch verfolgt werden können, ohne die Einbuße an Freiheit und Qualifizierung in Kauf zu nehmen. Dem dient das Folgende. Aus dieser Erfahrung folgt eine zweite Vorbemerkung. Es ist üblich, die Bürokratie für alle Übel verantwortlich zu machen. Die schön färbende Rhetorik kann, wie Jürgen Kaube das letztens formuliert hat, als Heuchelei angesehen werden. Aber es ist viel schlimmer. Gehen Sie davon aus, dass all diese Verwalter, Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber normalerweise all diese Verwalter, die mit Bologna beschäftigt sind, und es sind sehr viele, gutwillig und kompetent sind. Sie handeln mit gutem Gewissen und reproduzieren Strukturen, deren negative Wirkungen sie selbst bedauern. Sie glauben ernsthaft, Gutes zu tun und dann immer wieder nachzusteuern. Sie nehmen nur die Konsequenzen ihres eigenen Handelns nicht ausreichend wahr, verwalten, wie ich sagen würde, nicht hinreichend reflexiv. Und das heißt auch unter mangelnder Einsicht in die Grenzen dessen, was sie mit ihren Mitteln für die gegebenen Zwecke bewirken können. Ist das ein Mangel ihrer Ausbildung? Das waren die häufig Juristen. Nun zum Bologna-Prozess. Bologna, der Name, ist ein Symbol. Wie unklar die historischen Ursprünge auch sein mögen, Bologna steht für eine Universität, die den Studenten dient. Im Gegensatz zu Paris, der Professorenuniversität. Paris ging von den Gelehrten aus und diente der Kirche. Das Vorbild Paris hat lange Zeit die Entwicklung der kontinentaleuropäischen Universität bestimmt. Der Bologna-Prozess begann mit einem Manifest der Universitäten, das lateinisch bezeichnet war, die Magna Carta Universitatum. Zur 900-Jahr-Feier der Universität Bologna unterschrieben 430 Universitätsrektoren eine Erklärung zur Universität heutzutage, in der Hoffnung, in Zitat, auf eine vertiefte Zusammenarbeit unter den Völkern Europas. Zitat Ende. Neben einem Loblied auf autonome Universitäten enthielt diese Erklärung zwei Forderungen, die Konsequenzen haben sollten. Die erste, dass bei der Gestaltung des Studiums von den Bedürfnissen der Studierenden auszugehen ist. Also die Texte, die Sie sehen, also auch die deutschen Texte, die Sie sehen, sind Übersetzungen aus dem Englischen. Deshalb wirkt das immer etwas unbeholfen in der Formulierung, aber der Sinn ist doch sehr eindeutig. Das ist die erste Forderung, von den Bedürfnissen der Studierenden auszugehen. Und die zweite, nach europaweiter Mobilität der Studenten. Mit der Begründung, das ist nützlich für die gegenseitige Kenntnis und die wechselseitige Beeinflussung der europäischen Kulturen. Aber dann auch kommt ein Element, das für die Folge wichtig ist. Zugleich betrachten Sie die internationale Angleichung von arbeitsrechtlichen Regelungen, Titeln und Prüfungen unter Beibehaltung nationaler Diplome, sowie die Vergabe von Stipendien als wesentliche Bedingung. Hier ist noch nicht von Studium die Rede, hier ist nur von Prüfungen die Rede. Aber die Hauptsache ist die Mobilität der Studenten zum gegenseitigen Kennenlernen, zur Durchdringung der verschiedenen Kulturen. Nach meiner einführenden Beschreibung können Sie sich vorstellen, dass diese Forderungen mir durchaus entgegenkamen. Dieses Element internationale Angleichung sollte allerdings unerwartete Folgen haben. Auf diese Stimme aus Bologna folgte die aus Paris, die sogenannte Sorbonne-Erklärung von 1998. Auch da gab es ein Jubiläum zu feiern, aber es trafen sich nicht die Hochschulrektoren, sondern Minister. Der Prozess wurde zu einer staatlichen Angelegenheit. Dies ist der Punkt, auf den ich mich konzentrieren will. Es scheint mir für den zukünftigen Umgang mit Bologna wesentlich, die Implikationen und Folgen dieser Wende von der Initiative der Universitäten zur staatlichen Aufgabe zu verstehen. Meines Erachtens liegt hier ein wesentlicher Grund, wie aus den Zielen von Bologna ein hypertrophes Programm der verwaltungsmäßigen Steuerung von Hunderten von Universitäten in 45 Ländern voller unbeabsichtigter Nebenwirkungen werden konnte. Um das zu verstehen, ist es aufschlussreich, den Prozess zu verfolgen und zu beobachten, wie die Rhetorik sich im Laufe der Zeit gewandelt hat und da insbesondere in Bezug auf das spätere Thema der Employability, also in Bezug zum Arbeitsmarkt. Mit der Sorbonne-Erklärung 1998 forderten die Wissenschaftsminister aus Deutschland, England, Frankreich und Italien, also sozusagen Kerneuropa, die anderen europäischen Staaten und ihre Universitäten auf, einen gemeinsamen europäischen Hochschulraum zu schaffen. Sie knüpfen an die Magna Carta und an die Lissabon-Konvention zur gegenseitigen Anerkennung von Abschlüssen an, fanden einige blumige Worte zur mittelalterlichen Mobilität und den wünschenswerten Zielen, aber dann kamen sie schließlich auf die Mittel zu sprechen. Auf den Use of Credits, such as in the ECTS Scheme. Und das wissen zwar Studenten alle, was das ist, aber ich weiß nicht, ob auch andere das wissen. Das ist die wichtige Einheit des Systems. Das European Credit Transfer System. Das Studium sollte in Undergraduate und Graduate Education eingeteilt werden. Die Minister verpflichteten sich to encouraging, das ist diese komische, a common framework of reference aimed at improving external recognition and facilitating mobility as well as employability. Hier taucht dieser eigentümliche Begriff das erste Mal auf. Dann der nächste Schritt. Die Bologna-Erklärung von einem Jahr später, 1999, nun von 29 europäischen Ländern. Sie bezog sich auf die Initiative der vier Minister, aber interpretierte sie zugleich. Hier heißt es nun, sie betonen die Schaffung des europäischen Hochschulraums als Schlüssel zur Förderung der Mobilität, das ist verständlich, und arbeitsbezogenen Qualifizierung seiner Bürger. Heißt es da noch. Da sind es noch die Bürger und der Entwicklung des europäischen Kontinents insgesamt. Die Minister verpflichteten sich, ihre Maßnahmen zu koordinieren und bis 2010, also 10 Jahre später, folgende Ziele zu erreichen. Und bei den Zielen geht es um das, was dann tatsächlich den Prozess bestimmt. Erstens Einführung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse, also praktisch die Dreistufigkeit. Als zweites vorrangiges Ziel die Einteilung in Undergraduate und Graduate Abschlüsse. In Bezug auf den Bachelor heißt es, der nach dem ersten Zyklus erworbene Abschluss attestiert eine für den europäischen Arbeitsmarkt relevante Qualifikationsebene. Als drittes dann Einführung eines Leistungspunktesystems, wieder der Bezug zu den ECTS, als geeignetes Mittel der Förderung größtmöglicher Mobilität der Studierenden, das wussten sie offenbar. Schließlich als fünftes, Förderung der europäischen Zusammenarbeit bei der Qualitätssicherung im Hinblick auf die Erarbeitung vergleichbarer Kriterien und Methoden. Die Vergleichbarkeit der Studienleistungen wurde nur zu einem Angelpunkt. Und der beschäftigt seither ganze Heerscharen von Verwaltern. Diese Vergleichbarkeit hatte eine formale und eine inhaltliche Seite. Die formale schien leicht regeln zu lassen, eben mit diesen ECTS-Punkten, die aus dem Erasmus-Programm bekannt waren. Die inhaltliche war komplizierter, sie bedurfte der Mitwirkung der Professoren. Deren staatliche Steuerung wurde nun nicht den Ministerien anvertraut, wie es traditionell geschah, sondern führte zum Aufbau einer eigenen Organisation, eines Systems der Akkreditierung und, wie Sie das so euphemistisch nannten, der Qualitätssicherung. Aber tatsächlich ist es ein Steuerungsinstrument. Die Umsetzung des Bologna-Prozesses führte zu einer ungeheuer vielschichtigen, komplexen Organisation. Alle 2 Jahre fanden Ministerkonferenzen statt, die von Koordinierungsgruppen vorbereitet wurden, deren Arbeit in den einzelnen Ländern diskutiert und mit den Universitäten und Organisationen der Stakeholder abgestimmt wurden. Mit all diesen Erklärungen, Kommuniqués und Protokollen wurde versucht, das Netz der Regulierung immer enger zu spannen, und doch taten sich immer wieder Löcher auf. Ich zeige Ihnen mal, wie das BMBF, um von dieser schönen Färberei des Prozesses einen Eindruck zu bekommen, inzwischen, also heute auf der Website, den ganzen Prozess beschreibt. Hier ist nun die Rede von Qualifizierung von Fachkräften für den Arbeitsmarkt. Das lasse ich Ihnen einen Moment Zeit. Die Komplexität, es kommt auch nicht so auf die Details an, Komplexität der Organisation können Sie an dem folgenden Text auf der Website des BMBFs sehen. Mit all diesen Abkürzungen und Organisationen, die da tätig sind, das vermittelt Ihnen einen Eindruck, was für ein System das insgesamt ist. Aus dem Traum, die Studieninhalte an den Interessen der Studenten auszurichten und es ihnen zu erleichtern, zwischen den europäischen Kulturen hin und her zu wandern, ist im Laufe dieses Prozesses ein politisches Ziel geworden, der europäische Hochschulraum, und eine Maßnahme des europäischen Binnenmarktes, die Qualifizierung von Fachkräften für den Arbeitsmarkt. Diese verschiedenen Begriffe sehen Sie hier nochmal in Englisch und Deutsch nebeneinander gestellt, das lasse ich so stehen. Die Instrumente der Steuerung sind nun in den Vordergrund gerückt, vor allem diese Credit Points und die Akkreditierung. Die Frage, warum Studienleistungen vergleichbar sein sollen, 1998 hieß es, um der Notwendigkeit der gegenseitigen Kenntnis und der wechselseitigen Beeinflussung verschiedener Kulturen in Europa gerecht zu werden, stellt sich überhaupt nicht mehr. Im Vordergrund steht die Vorstellung, dass Mobilität der Studenten ohne Zeitverlust möglich sein soll, ohne Erhöhung der Kosten für die Eltern und für den Staat. Hier schleicht sich ein ökonomischer Gesichtspunkt ohne Zeitverlust und eine Währung, Credit Points, ein. Bildung gestüttelt, Krediten vergleichbare Ware. Klar, dass man davon möglichst viel haben will. Die lobenswerte Absicht, den Zeitaufwand des Studenten bei der Planung des Studiums zu berücksichtigen, wurde zu einem kleinteiligen Steuerungsinstrument und einer Währung, ein Punkt gleich 30 Stunden. Und dann wundert man sich, dass Studenten sich ökonomisch verhalten, versuchen, ihren Nutzen zu optimieren. Ein häufiges Argument für diese Art der Formalisierung ist, dass die Studenten das verlangen würden. Von so vielen, 50% eines Altersjahrgangs, brauche eine strikte Organisation des Studiums. Von so vielen könne man keine intrinsische Motivation oder eine intellektuelle Neugier verlangen, wie man es vor 50 Jahren von den 5 oder 7% erwarten konnte. Verbunden mit dem Unterton, 50% können nicht so schlau sein wie die damaligen 5%. Aber dabei frage ich mich, woher weiß man das eigentlich? Mein persönlicher Eindruck ist, dass jeder Abiturient heute viel mehr wissen muss als ich damals. Dass das normale Leben und Arbeiten heute viel höhere intellektuelle Anforderungen stellt, und denke nur an Computer Literacy, ohne die man heute ja nicht mal mehr eine Fahrkarte bekommt. Wie kann man wissen, wozu diese 50% heute einen größeren intellektuellen Freiraum nutzen würden? Wenn das ganze Studium bis auf die Einheit von 30 Stunden verplant ist und der Eindruck vermittelt wird, die Möglichkeit, eine Arbeit zu finden, hinge davon ab, möglichst viele, möglichst exzellente Noten anzuhäufen, dann verlangt doch die Hochschule selbst von ihren Studierenden, sich ökonomisch zu verhalten, eben keine Zeit zu verlieren. Es wird übrigens auch rational, zumindest bis zum Bachelor, keine Zeit mit einem Auslandsaufenthalt zu verlieren, wenn der nicht sowieso in der Studienordnung vorgeschrieben ist. Das Instrument der Credit Points wirkt unmittelbar gegen das Ziel der Mobilität. Auch für die Hochschullehrer wird es ökonomisch rational, wie in Lehrbüchern die Grundzüge eines Faches als Ansammlung von Informationen zu vermitteln und mittels Multiple-Choice-Fragen zu prüfen. Sie verlieren weniger Zeit mit der Vorbereitung und mit dem Korrigieren, können die Auswertung sogar Hilfskräften überlassen und haben ohne weiteren Zeitverlust ein quantifiziertes Ergebnis für das Prüfungsamt. Wunderbar. Sie sehen, ich nähere mich Ihrem Rahmenthema des Studium Generale, Grenzen der Ökonomisierung, Fragezeichen. Aus der Folge der Zitate wurde offensichtlich, wie in den Erklärungen von der Magna Carta bis heute, die Arbeitsmarktpolitik immer bestimmender geworden ist. Ökonomisch aber sind auch die Instrumente, die Credit Points, die Mittel. Die Credit Points stellen, wenn Sie wollen, das Geld des Studierenden dar, das die Aufmerksamkeit und die Zeiteinteilung lenkt. Sie sind abstrakt, sind unabhängig von den realen Unregelmäßigkeiten eines Bildungsprozesses und können so auf dem Arbeitsmarkt verwertet werden, können gelten. Wenn man will, kann der Akkreditierungsrat dann als eine Art Bundesbank angesehen werden. Er versucht, die Inflation in Grenzen zu halten. Das Fragezeichen in dem Generalthema wirft auch die Frage danach auf, woher kommt eigentlich der Widerstand gegen diese Ökonomisierung? Tatsächlich müsste er sich politisch artikulieren. Und in der Tat, man kann ja auch feststellen, dass Studierende, Hochschullehrer, Öffentlichkeit sich dagegen wenden. Von Europa allerdings ist er nicht zu erwarten, weil der Bologna-Prozess einer Verwaltungslogik folgt und kein politischer Prozess ist. Einmal in Gang gesetzt, wird das Programm umgesetzt, werden die Instrumente entwickelt und die Rhetorik angepasst. Was im Vergleich zu einem politischen Prozess fehlt, ist die vorgängige öffentliche Auseinandersetzung und natürlich auch die Verantwortung von einzelnen Politikern, denen bei der nächsten Wahl das Mandat entzogen werden könnte. Warum spreche ich eigentlich von Verwaltungslogik? Die Erklärungen sind doch voller politischer Ziele und die Sorbonne-Erklärung wurde von Jürgen Rüttgers von der CDU und auf der französischen Seite von Claude Allègre, einem Sozialisten, unterzeichnet. Man könnte also meinen, dass dieser Prozess auf einem breiten politischen Konsens beruht. Es war jedoch keine politische Diskussion vorausgegangen. Tatsächlich kam der Anstoß von den Politikern, aber der Prozess ist Verwaltung. Die Politiker sind dafür verantwortlich, dass aus Bologna ein staatliches Steuerungsprogramm wurde. Aber die Formen, die Instrumente wurden in intergouvernementalen Verhandlungen festgelegt und durch die Verwaltung gestaltet. Muss ich auch solche Treffen von Ministern nicht vorstellen, als ob die da miteinander reden, sondern die gleichen eher dem Abschluss von Vertragsverhandlungen. Die Minister unterschreiben, was vorher die Verwaltungen einvernehmlich vorbereitet haben. Und häufig sind sie deshalb auch gar nicht da, sondern lassen sich durch ihre Beamten vertreten. Für Politiker wurde der unpolitische Charakter des Bologna-Prozesses erst spät hinderlich. Erst als es dann zur Durchführung der Gesetze bedurfte, aber das war etwa 10 Jahre später. Dann war für die Abgeordneten die Hürde sehr hoch, den Prozess noch nach all den Jahren aufzuhalten und gegen all diejenigen, die das Ergebnis ausgehandelt hatten. Man denke 45 Länder, hunderte von Universitäten und so weiter. Diese Verfahren entsprechen denen in der EU, die die Klage des Demokratiedefizits begründen. Die Verwaltung beteiligt zwar Stakeholder, aber dies sollte nicht mit Demokratie verwechselt werden. Sicher gehört es zur Demokratie, dass die Verwaltungen die Betroffenen anhören, bevor sie Entscheidungen treffen. Letztlich aber entscheidet die Verwaltung. Diese Art der Beteiligung folgt eher der Logik des Lobbying, erinnert eher an feudale Verhältnisse. Derjenige bringt seine Meinung am ehesten zur Geltung, der die besten Beziehungen zum Hofe hat, und das heißt zu den leitenden Beamten in Brüssel. Das ist vielleicht ein bisschen komplizierter Zusammenhang, aber es ist nicht formal, sondern das ist dieser Unterschied zwischen Politik und Verwaltung ist für das Ergebnis entscheidend. Man muss sich ja vorstellen, das Objekt der Steuerung ist eine konkrete pädagogische Situation zwischen Studenten und Professoren in einer Bildungseinrichtung, den Hochschulen. Wenn sie gesteuert werden sollen, kann man versuchen, sie durch politische Prozesse zu überzeugen. Und meistens ist es und oder, man kann durch Verwaltung und formale Vorgaben die Beteiligten zwingen. Die mangelnde öffentliche Diskussion zu Beginn des Bologna-Prozesses hat dazu geführt, dass dessen Konsequenzen die Hochschulen überrascht hat. Das, erst das engmaschige Netz von Regulierung hat dann Diskussionen ausgelöst. Die vielfachen Ebenen zwischen den europäischen Gremien, Sie haben die alle da vorher gesehen, und der Hochschule, der einzelne Staat, das Land, seine Ministerien, die Akkreditierungsagenturen, sie alle zusammen bewirken, dass die negativen Auswirkungen der Instrumente, der Mittel, nur sehr langfristig dazu führen, dass die Ziele erneut diskutiert werden. Die notwendige Dialektik zwischen Zielen und Mitteln ist weitgehend außer Kraft gesetzt. Es hat etwa 10 Jahre gedauert, bis die Deutsche Kultusministerkonferenz 2010 mit einer doch erheblichen Flexibilisierung des ICTS reagiert hat. Der Kern des Bologna-Prozesses liegt meines Erachtens in dieser Hybris der Steuerung. Für mich ist das schlechte Verwaltung, mangelnde Reflexivität, mangelnde Einsicht in die notwendigen Grenzen der Verwaltung. Die europäischen Gremien versuchen, etwas zu steuern und vergleichbar zu machen, wofür sie weder zuständig noch kompetent sind. Die unbeabsichtigten Nebenwirkungen dieser Art von Verwaltung nehmen überhand und belasten Professuren, wirken sich aber vor allem zum Nachteil der Studenten aus. Studium bleibt eine lokale Aufgabe, deren Erfolg von der jeweils spezifischen Motivation der Hochschule und ihrer Professoren abhängig ist. Wenn die staatlichen Instanzen die Ziele von Bologna erreichen wollen, müssen ihre Maßnahmen dieser Motivation dienlich sein und sie möglichst wenig regulieren. Kosten einer solchen geringeren Regulierung sind allerdings höhere Unterschiede zwischen den Studiengängen. Aber ist das so schlimm? Und offenbar wurde die Mobilität nicht besonders dadurch gefördert. Und es gibt doch sicher auch andere Wege, sie zu fördern. Und schließlich ist es so schlimm, wenn Mobilität Zeit kostet. Sie bringt ja auch Zusätzliches. Gut, damit wäre ich bei beim zweiten Teil der Ausrichtung der Studiengänge zum Bachelor an Employability. Ein seltsamer Begriff. Er deutet wieder auf die überzogenen Ambitionen der Steuerung hin und verschleiert auch Probleme, die dahinter stehen, insbesondere in Deutschland. Also die Entwicklung in Deutschland und in Österreich ist deutlich anders als in den anderen Ländern, weil für die anderen Länder die Dreistufigkeit der Studienabschlüsse oder für viele dieser Länder ohnehin existierte, während für Deutschland und Österreich das eine entschiedene Umsteuerung bedeutete. Die deutschen Texte benutzen eine eindeutigere Sprache. Es ist übrigens eine Erholung, den Text der Kultusministerkonferenz zu lesen im Vergleich zu den europäischen Texten. Die Kultusministerkonferenz ist ziemlich eindeutig und klar und auch ein relativ gutes Deutsch. Die sind irgendwie gewohnt zu regieren. Ist auch der Bezug zum Arbeitsmarkt viel klarer. Sie sprechen von der Nachfrage der Arbeitgeber nach Qualifikationen. Bei der Strukturvorgabe für alle Bundesländer, also zuletzt 2010, verwendet die KMK 2003 zunächst den Begriff berufsqualifizierend. Das kommt auch 2010 wieder. Das Hochschulgesetz des Landes Baden-Württemberg spricht von berufsfeldbezogener Qualifikation. Das ist also noch relativ eindeutig als dieses komische Employability. In Bezug auf das Verhältnis zwischen Studium und Beruf muss man jedoch, wenn man über die Universität spricht, sehen, dass die Universität zwei Teile hat. Sie vereint unter einem Dach Berufsschulen, das heißt Fächer, die wie Jura und Medizin zu beruflichen Berechtigungen führen, mit den Artes, also all den Fächern, die keinen Berufen zugeordnet sind, wenn man mal von dem Berufsziel Professor absieht. deren Absolventen werden natürlich auch berufstätig, aber in allen möglichen Berufen. Diese allgemeinen Geistes- und Sozialen und Naturwissenschaften ruft der Bologna-Prozess mit dem Begriff Employability dazu auf, bei der Studienplanung die zukünftige Berufstätigkeit zu bedenken. Unbenannt bleiben aber die Probleme, die man zumindest in Deutschland damit zu bewältigen sucht. Erstens den Studienabbruch und zweitens die soziale Bewertung der Hochschulabschlüsse. Diese sind aber wahrscheinlich wichtiger als das Ziel der Berufsfeldbezogenheit. Das versuche ich im Folgenden darzulegen. Auf den Teil Berufsschulen gehe ich nicht ein. Auch der letzte Text aus dem Jahre 2012, Bericht der Bundesregierung im Bundestag zum Prozess, der Bologna-Prozess, hat auch nur einen Satz dazu. Über Medizin und Jura wird weiter diskutiert. Aber der ganze Bericht ist ungefähr 15 Seiten lang. Man sieht daran, das ist das entscheidende Problem, wird unter so einer Formulierung versteckt. Also das ist ein anderes Thema. Studienabbruch ist nach wie vor ein Problem. Die Statistiker streiten, wie er zu messen ist und worauf er zurückzuführen ist. Das Angebot, nach 3 Jahren die Universität mit einem berufsqualifizierenden Abschluss verlassen zu können, scheint dem Studienabbruch in diesen Fächern hat es nicht wesentlich reduziert. Mir kommt es im Folgenden vor allem darauf an, plausibel zu machen, dass dieser Teil der Ökonomisierung der Studiengänge eine Herabstufung des sozialen Wertes des Universitätsstudiums verschleiert und zu unnötigen Anpassungen an das veranlasst, was diese verschiedenen Distanzen sich unter Praxisbezug vorgestellt haben, ganz unabhängig von der tatsächlichen Praxis. Der Bachelor selbst existiert für zu kurze Zeit, um seine Wirkungen nachweisen zu können, aber meines Erachtens impliziert er eine soziale Wirkung. Meine These ist, dass der Begriff der Employability erlaubt, den sozialen Wert des Abschlusses eines Universitätsstudiums herabzustufen, und zwar völlig unabhängig von den Inhalten. Diese These lässt sich anhand der Fachhochschulen plausibel machen. Uwe Pörksen hat schon darauf hingewiesen, dass ich da eine gewisse Erfahrung habe. Für deren Diplome galt die Trennung von sozialem Wert und Inhalt des Studiums schon bisher. Im Vergleich zu Universitäten bieten Fachhochschulen viel bessere Studienbedingungen. Die Gruppen sind kleiner, es gibt mehr Professoren, der Student hat noch eine Chance, mit dem Professor zu diskutieren. Häufig gewinnt er auch Erfahrung wirklich in der Praxis. Wenn man die Inhalte sich anguckt, kann man kaum einen Unterschied zwischen den Universitätsstudiengängen und Fachhochschulstudiengängen ausmachen. Der Berufseinstieg ist leichter. Trotz all dieser Vorteile wurde seit bald 50 Jahren die Hoffnung der Planer und alle Empfehlungen des Wissenschaftsrats enttäuscht. Der Ansturm auf die Universitäten konnte nicht auf die Fachhochschulen abgelenkt werden. Das war immer die Absicht. Es gibt jetzt auch zu den Rechtswissenschaften, zuletzt gab es auch einen Artikel in der FAZ, die Juristen sagten dann, also wir wollen nach wie vor ein schönes wissenschaftliches Studium haben und die Berufsausbildung, die geben wir an die Fachhochschulen. Aber auch das wurde völlig vergeblich versucht. Das hat verwaltungstechnische Gründe der Umwidmung von Mitteln. Die Studenten haben sich aber auch nicht täuschen lassen. Soweit sie konnten, haben sie ein Universitätsdiplom angestrebt. Und sie hatten recht. Wie die jüngste Statistik des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt. Sie sehen, es gibt eine eindeutige Abstufung je nach Abschluss. Daran sehen Sie den sozialen Wert. Das ist nun die letzte Statistik dieser Art, die ich Ihnen zeigen kann, aber frühere Untersuchungen über die soziale und wirtschaftliche Stellung der Absolventen, Hochschulen und Universitäts- und Fachhochschulabsolventen kamen immer zu demselben Ergebnis. Ich hätte Ihnen auch den den Wirtschaftsrat der CDU dafür anführen können. Also es ist immer wieder dasselbe Ergebnis, und das ist einfach die eindeutigste Zahl. Das Lebenseinkommen des Fachhochschulabsolventen ist eindeutig geringer als das des Universitätsabsolventen. Aber das sind natürlich statistische Aussagen. Das kann im Einzelfall natürlich anders sein. Und nun hat die Kultusministerkonferenz verordnet, dass der Bachelor einem Fachhochschuldiplom entspricht. Der Wortlaut des Beschlusses von 2003 macht deutlich, dass es der Kultusministerkonferenz um den Status geht. Die Einführung des Graduierungssystems darf nicht zu einer Abwertung der herkömmlichen Diplom- und Magisterabschlüsse führen. Tatsächlich muss man auch sehen, dahinter steckt ja auch ein reales Problem. Wenn 50% eines Altersjahrgangs die Hochschule besuchen, kann nicht erwartet werden, dass sie dadurch eine soziale Stellung erringen können, die der früheren 5% entsprechen. Für die Arbeitgeber ist es natürlich von Vorteil, wenn die Hochschulen es ihnen abnehmen, sozial zu differenzieren, indem der geringere Wert schon am Diplom erkennbar wird. Je mehr Bachelor-Absolventen sie mit geringerem Gehalt abfinden können und je weniger sie mit Gehaltsforderungen von Absolventen höherer Universitätsdiplome konfrontiert sind, umso besser für sie. Und die Unterscheidung des gehobenen und des höheren Dienstes bei der öffentlichen Hand macht es vor. Nach den Erfahrungen mit den Fachhochschulen erscheint es jedoch wenig wahrscheinlich, dass die Studenten sich täuschen lassen und nicht auch einen Master anhängen. Aber auch die Arbeitgeber lassen sich nicht täuschen. Unternehmer klagen darüber, dass den Hochschulabsolventen allgemeine Fähigkeiten fehlen. Wenn ich in Frankreich einen Unternehmer frage, was für ihn bei der Qualifikation seiner Mitarbeiter wichtig ist, ist die regelmäßige Antwort, es ist sehr komisch, dass das so standardisiert ist bei verschiedenen Leuten, die ich gefragt habe, une tête bien faite. Also, Fachkenntnisse seien zwar wichtig, aber meist nicht auf dem Stand, der für die konkrete Aufgabe erforderlich ist. Dementsprechend kommt eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelstages zu dem Ergebnis. Also, Persönlichkeit ist entscheidend, Fachwissen ist nicht alles. Den Text können Sie ja selber lesen. Daneben beklagen die Unternehmer mangelnden Praxisbezug. Das ist aber ein ebenso schillernder Begriff wie Employability. Er erlaubt den Planern aller Stufen ebenfalls, ihre Projektion über die Studieninhalte als Berufsqualifizierenden ihre Qualifikation über die Berufsqualifizierung für die Studieninhalte zugrunde zu legen, aber meint vor allem Soziales. Die Absolventen sollen keine übertriebenen Ansprüche stellen und sich in der betrieblichen Praxis bewähren. Also, mein Ergebnis: Es führt kein Weg daran vorbei, dass die Hochschule sich selbst überlegt, was sie lehren sollte, um die Studierenden auf ihren Beruf und ihr Leben in der Gesellschaft vorzubereiten. Projektionen von Ministern, Verwaltern und Professoren, welche Berufsfelder erforderlich sind, führen in der Regel in die Irre. Schon wegen des zeitlichen Abstandes zwischen Studienplanung und der Berufstätigkeit der Absolventen. Ich könnte da einen der klügsten amerikanischen Verwalter zitieren, Abraham Flexner, der 1930 das amerikanische, das englische und das deutsche Universitätssystem verglichen hat und sich darüber geärgert hat, dass die amerikanischen Universitäten immer dem Geld hinterhergelaufen sind und einen Kaufladen aus ihren Universitäten gemacht haben. Und demgegenüber hat er gesagt, eine Universität sollte keine Fahne im Wind sein, die auf jede Laune der Öffentlichkeit reagiert. Universitäten müssen der Gesellschaft manchmal nicht das geben, was sie verlangt, sondern das, was sie braucht. Also es geht kein Weg dran vorbei, die Hochschule muss sich das selbst überlegen. Aber dabei gibt es eine organisatorische Schwierigkeit. Die Studieninhalte werden maßgeblich durch die Professoren bestimmt. Ausschlaggebend sollten jedoch die Bedürfnisse der Studenten sein. Wie macht man das? Gut, man könnte fantasieren, dass man die Akkreditierungsagenturen als Blick von außen nutzt, die Studiengänge im Interesse der Studenten, nach den Bedürfnissen der Studenten zu gestalten. Das dürfte schwierig sein. Allerdings haben eben Hochschulen auch Experten für die Begrenzung der Egoismen der Fachvertreter und den reflexiven Umgang mit Wissen in ihren eigenen Reihen. Sie haben nämlich Wissenschaftsphilosophen, Wissenschaftshistoriker, Wissenschaftssoziologen. Und zudem gehört es zu einem guten Wissenschaftler, über die Geschichte seines Faches und seine begrenzte Bedeutung für Gesellschaft und anderes nachzudenken. Dadurch gewinnt Praxisbezug eine Bedeutung, die der wissenschaftlichen Bildung inhärent ist und keiner der meist fehlerhaften Spekulationen über die Anwendung in der Berufspraxis ausgesetzt ist. Meines Erachtens könnte man so schon Wilhelm von Humboldt interpretieren, und es gibt einen Philosophen hier, Günter Figal, der das in ihrem Menschen Septem schön beschrieben hat. Kürzlich ist dazu ein weiteres Buch erschienen von Yehuda Elkanah, der das zusammen mit einem Herrn Hannes Klöpper geschrieben hat. Das Buch heißt Die Universität im 21. Jahrhundert. Yehuda Elkanah legt dort dar, wie Curricula epistemologisch zu begründen wären. Wie also mit der Spannung zwischen den Fächern, ihrem Wissen und ihren Methoden einerseits und den gesellschaftlichen Problemen, denen der Absolvent dann später ausgesetzt ist, andererseits umzugehen wäre. Dabei geht er von Fächern aus, Disziplinen, wie sie sich historisch entwickelt haben. Sie bilden natürlich den Kern jeden Studiums. Das Buch dagegen betont die Frage, wie dieses Wissen einzuordnen ist, wenn der Absolvent als Bürger und Berufstätiger dann praktisch handelt. Wie lernt er mit der Tatsache geistig umzugehen, dass etwa soziale Tatsachen meist statistische Aussagen sind, als zum Beispiel die ich vorhin an die Wand geworfen habe. Dass die Welt voller Widersprüche ist, trotz der Versuche der Wissenschaft, sie widerspruchsfrei zu beschreiben, widersprüchlich bleiben. Dass viele Prozesse nonlinear verlaufen, also wie das Wetter schon nach wenigen Tagen nicht mehr vorhersehbar sind. Er bezieht sich also auf die praktische Vernunft und steht insofern in der Tradition des amerikanischen Pragmatismus. Er rehabilitiert die Rhetorik im emphatischen Sinne der Kunst des Überzeugens in ihrer Spannung, in ihrem Gegensatz zur wissenschaftlichen Autorität, der Wahrheit. Die Konsequenzen für das Curriculum gleichen erstaunlich den Zielvorstellungen des Bologna-Prozesses, aber auch den Forderungen der Unternehmer nach allgemeinen Qualifikationen. Nur dass er die falsche Rhetorik, die falsche Schablone der Employability oder der Berufsfelder nicht mehr braucht, also Schablonen, die die notwendige Spannung zwischen Wissen und Handeln verschwinden machen. Gut, was folgt aus diesen Bemerkungen? Die Kritik am Bologna-Prozess hat sich seit einigen Jahren spürbar verstärkt. Es hat sich eine politische Auseinandersetzung entwickelt. Und die verschiedenen Gremien steuern nun langsam nach. Die beiden Grundübel jedoch, auf die ich versuchte aufmerksam zu machen, bleiben. Die europaweite Steuerung, so Instrumente wie ECTS und Akkreditierung, und die illusionäre Orientierung an einem Arbeitsmarkt. Aber was macht man? Auch wenn ich das für schlechte Verwaltung halte, habe ich natürlich kein Patentrezept anzubieten. Die europaweite Steuerung einer individuellen Lernsituation zwischen Studenten und Hochschullehrern erscheint mir ein unmögliches Unterfangen. Ich könnte das auch nicht. Ich kann mich allerdings auch nicht dem sympathischen Aufruf von Wolfgang Esbach hier in dieser Universität anschließen, der gesagt hat, man sollte die Übung einfach abbrechen. Das wird nicht passieren. Da kommt meine Eigenart als Verwalter zum Vorschein. Ich gehe von der jetzigen Situation aus. Sie hat ja auch Vorteile. Die Orientierung an den Bedürfnissen der Studierenden, das wichtigste Ziel von Bologna, wird nicht von der Tagesordnung verschwinden. Die Frage nach den allgemeinbildenden Anteilen des Studiums bleibt. Und es besteht die Hoffnung, die Ökonomisierung des Studiums zurückzudrängen, wenn Praxisbezug als eine epistemologisch begründete Anforderung an Studium verstanden wird. Ja, und vielleicht kann man ja sogar die Akkreditierungsagenturen aus der Pflicht nehmen, faktisch die Entscheidung zu treffen, und sie könnten ja Beratungsfirmen werden, und man weiß ja, Beratung ist dann wirksam, wenn sie überzeugend ist, wenn sie die Betroffenen überzeugt. Und dann würden die Universitäten nicht nur zahlen, sondern tatsächlich auch einen Vorteil von den Akkreditierungsagenturen haben. Aber gut, Sie sehen jedenfalls, die Vergleichbarkeit ist in den Hintergrund gerückt. Wenn man die Verantwortung für die Studiengänge effektiv den Hochschulen übertragen würde, würde sicher die Vielfalt steigen. Die Mobilität war aber ja sowieso ein Problem. Sie wurde faktisch durch alle möglichen Stipendienprogramme, insbesondere auch das Erasmus-Programm, aufgefangen, die sich steigender Beliebtheit erfreuen. Da ist es auch nicht so schlimm mit den ECTS, weil in der Regel das Erasmus-Programm auf einer Vereinbarung zwischen den Hochschulen beruht. Wenn man sich kennt, dann braucht man das auch nicht so ernst zu nehmen. Dann kann man die Probleme leichter bewältigen, die mit diesem Prokrustesbett der Mittel zusammenhängen. Na, also statt nun irgendwelche utopische Rezepte zu entwickeln, möchte ich Sie lieber auf ein schönes Beispiel verweisen, wie mit den Problemen von Bologna und Employability umgegangen werden kann. Nämlich auf das University College Freiburg, Ihr College. Es ist einer der Versuche, die Idee der Liberal Arts Education in das kontinentaleuropäische System einzuführen. Diese Art, die allgemeinbildende Funktion der Undergraduate Education zu betonen, kommt den, wie Elkanar es dargelegt hat, epistemologisch begründeten Curricula entgegen. Die Fächer werden durch die Majors hinreichend berücksichtigt, aber es wird Freiraum geschaffen für Wahl, für die Neugier der Studenten. Sicher kann und sollte diese Art der Ausbildung nicht für alle verordnet werden, aber diese Colleges, und das gibt es nicht nur hier, sondern eben auch in Lüneburg, in Bremen und dann eben im Ausland, diese Colleges könnten wichtige Anstöße dafür geben, in welche Richtung sich der Bologna-Prozess entwickeln sollte. Herr Gerke hat von der Wirkung der Colleges als Sauerteig für die weitere Reform gesprochen. Ich kann diese Experimente jetzt nicht genauer darstellen, ich will jetzt nur drei Elemente herausstellen, die mir in Bezug auf den Bologna-Prozess bemerkenswert erscheinen. Zum einen wurde das Studium von einer Gruppe interessierter Professoren sehr unterschiedlicher Disziplinen geplant. Die Summe ihrer Fachkompetenz überstieg bei Weitem den möglichen Stoff. So kam es zu einer Diskussion, die sich von den Kompetenzen der einzelnen Professoren löste und tatsächlich die Orientierung an den Ausbildungsinteressen der Studenten ins Zentrum rückte. Wenn jemand sein Spezialgebiet wie üblich in der Studienordnung unterbringen wollte, musste er fachfremde Kollegen davon überzeugen, dass dieser Studieninhalt nicht nur sein Steckenpferd, sondern auch von allgemeiner Bedeutung sei. So hat die Auswahl der Personen sicher, aber auch die Gestaltung, die Organisation der Diskussion der Studieninhalte dazu geführt, dass an die Stelle von untauglichen allgemeinen Vorschriften ein Prozess getreten ist, der tatsächlich dann zur Berücksichtigung der Interessen der Studenten führt. Die Studien- und Prüfungsordnung des University College ist so ausführlich und unverständlich wie alle, wie überall. Also für mich, aber die Studenten haben das ja auch bestätigt, dass sie das auch nicht gelesen haben. Die Studienordnung lässt jedoch so viel Wahl, dass ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen disziplinärer Grundbildung und von Gegenständen gewährleistet erscheint, die frei gewählt werden können und die der Neugier des Studenten Raum geben. Es wird ersichtlich, wie die Programmierung durch ECTS im Rahmen von Bologna gelockert werden kann. Allerdings steht die endgültige Akkreditierung dieser Studienordnung noch aus. Ein drittes Element, die Gemeinschaft von Studenten nach Jahrgängen aus unterschiedlichen Ländern und mit sehr unterschiedlichen Berufszielen, erscheint für einen reflexiven Umgang mit ihren Gegenständen förderlich. Ich bin überzeugt davon, dass diese Ausbildung auch für die Employability der Absolventen besonders günstig ist, auch wenn die Majors keinem Berufsfeld zugeordnet sind. Die Erfolge der entsprechenden Colleges in Holland sprechen dafür. Allerdings befürchte ich, dass die Studenten, die ich getroffen habe, ohnehin alle weiter studieren werden. Sie werden wohl den berechtigten Einwand von Nida Rümelin gegen die Überbewertung des Akademischen und die Unterschätzung der realen Praxis unbeachtet lassen. Doch das ist ein weiteres Problem der Hochschulausbildung und ein weites Feld. Vielen Dank. Applaus